Guten Morgen, lieber Tom. Geht's dir wie mir?
Weiß ich nicht, wie es dir geht.
Ich finde, wir haben die letzten Folgen immer so lang gemacht. Wir könnten heute einfach mal, weil es für alle, die jetzt gerade nicht wissen, warum wir so blöd müde sind, es ist 7:06 Uhr am Samstagmorgen. Das ist ein Zeichen dafür, dass wir echt alt sind. Ne? Andere Leute kommen die Uhrzeit nach Hause.
Das ist richtig.
Aber ich finde, guck mal, wir haben jetzt 30 Sekunden voll. Ich sag mal, bis nächste Woche, oder?
Ja, ich würde sagen, das reicht. Tschö.
Nix da, es geht los.
Two Geeks, One Cup. Der hochgradig erratische True Nerd Podcast. Mit den ziemlich besten Hosts Tom und Dan.
Ich bewundere ja die Leute, die beim Frühstücksfernsehen arbeiten, wenn die morgens schon, als hätten sie gerade die 20. Tasse schwarzen Kaffee getrunken, komplett durchdrehen vor guter Laune.
Ich muss sagen, generell Leute, die morgens gut drauf sind, die sind sowieso mit dem Teufel im Bunde. Ich bin ja der Meinung, die ersten 18 Stunden nach dem Aufstehen sollte mich niemand ansprechen. Danach geht's, aber...
Mir geht's, aber ich bin halt müde und du wirst heute einfach leichtes Spiel mit mir haben. Aber ich bin jetzt nicht schlecht drauf. Ich freue mich, deine als erste Stimme des Wochenendes höre ich deine schöne Stimme. Ist das nicht toll?
Oh, du tust mir so leid.
Ja, ich mir selber auch.
Nicht nur, dass du meine Stimme hörst, sondern dass du der Meinung bist, es wäre toll, dass meine Stimme das. Nee, das. Du arme Seele.
Aber ich hab einen neuen, von ja. Ja. Nee, du, bitte, komm,
nein,
bitte.
Ist Alter vor Schönheit.
Okay, also bitte du. Nein, warte mal, schweig. Hast du wieder einen Ventilator im Hintergrund an, heimlich?
Nee.
Das ist ein Lüfter, du hast so einen blöden PC mit Lüfter, kann das sein?
Ja, aber der PC steht unter dem Tisch und der Schreibtisch über dem Tisch.
Ich höre aber, warte, alle hören jetzt mal zu. Komm mal jetzt ganz dicht an den Kopfhörer ran. Ich höre Vögel bei dir, das ist verzeihlich.
Was? Nee, das sind auch keine Vögel. Was hörst du für Dinge?
Ich höre komische Dinge aus deinem Kinderzimmer.
Ich glaube eher, das ist der Schlafmangel, der mit dir spielt.
Okay, vielleicht. So, bitte, du wolltest was sagen.
Ja, als Zeichen, ein schönes Zeichen dafür, weil wir darüber gejammert haben, dass wir alt sind und so. Es waren ja letzte Woche wieder die Prime Days, ne? Und da haben wir uns da gekauft irgendwie Zubehör für einen Computer oder sonst was. Weißt du, was ich mir dieses Jahr am Prime Day gekauft habe?
Weißt du, was lustig ist und weißt du, was ein Zeichen ist, dass wir voneinander bestimmt sind, was diesen Podcast angeht?
Dass du dasselbe
gemacht. Ich habe eine lange Liste gemacht von Dingen, die ich mit dir besprechen wollte. Und meine erste Frage an dich wäre nämlich, wo ich gerade anfing zu reden, du auch, wäre, hast du dir was gekauft bei den Prime Days?
Ist das krass, schön. Mann.
Okay, nee, erzähl was, was hast du gekauft?
18 Paar Socken.
Das ist aber
das
geil.
Das sieht man mal, wie alt ich bin.
Ich habe mir auch was gekauft. Ich hatte erst eine elektrische Zahnbürste im Warenkorb. Weil die war auf 27 Euro irgendwas runtergedrückt, dachte ich, boah, sensationeller Preis. Dann bin ich aber, weil ich so altersweise geworden bin, ist mir klar geworden, ich habe ja eine elektrische Zahnbürste und selbst wenn die jetzt runtergesetzt ist auf 27 Euro, sind es halt trotzdem noch 27 Euro. Also habe ich die aus dem Warenkorb wieder rausgeschmissen.
Aber du kannst Stereo-Zähne
putzen. Ja, genau. Und dann habe ich mir neue Gartenlampen gekauft.
Ich hab mir auch noch eine Taschenlampe gekauft, nachdem du letztens von dieser Mörder-Taschenlampe geschwärmt hast.
Ja, die war super. Hast du dir die bei Amazon gekauft?
Nee, oh,
ich muss kurz meinen Ayran schütteln, ja? Das so, jetzt.
Warum musst du dein Ei ranschütteln? Ist das weit weg?
Ich habe ja aufgehört, mir einen Kaffee zu machen, weil das bei unserer Siebträgermaschine zu lange gedauert hätte, mit so wenig Vorlauf und ich wollte dich nicht länger warten lassen. Das heißt, ich nehme diese Folge mit dir ohne Kaffee um 7 Uhr auf.
Wow, das ist hardcore.
Aber nochmal kurz zu den Socken, das ist tatsächlich, so tick ich auch. Ich habe mir letztens auch einfach 20, ich will einfach alles von einer Art haben. Also T-Shirts und Hemden und Hosen jetzt nicht, aber Socken und Unterhosen, da will ich nicht mir morgens überlegen, ob ich jetzt die mit dem Karo oder die mit den Streifen oder die in ganzen Weiß anziehen will. Und deswegen habe ich einfach ganz systematisch alles weggeschmissen, was ich hatte und besitze jetzt nur noch 20 weiße Boxershorts vom gleichen Typ. Das heißt so. Und das habe ich mal gelesen im Interview von Joe.
Du bist merkwürdig drauf.
Es war Obama, war das, glaube ich. Der hat das nämlich auch. Der hat einfach nur einen Typ Boxershorts in weiß und davon einfach 20, oder wie viel, keine Ahnung, der hat wahrscheinlich viel mehr, weil er so reich ist. Und dann habe ich mir auf jeden Fall damals bei Amazon einfach mal 20 Boxershorts, ein Typ, zack, Haken ran, Thema gelöst für immer. Und so habe ich es mit Socken auch gemacht. Die sind allerdings bei mir nicht weiß, sondern schwarz oder blau.
Es ist, meine Socken, die sind bunt durchgemischt und ich trage einfach aus Prinzip immer zwei unterschiedliche Socken, weil das Leben ist zu kurz, um Sockenpaare zusammenzusortieren. Die Zeit habe ich nicht.
Du bist so eine alternde Pippi Langstrumpf.
Ich, ja, nur ohne Haare.
Ja, richtig. Und mit ein paar Kilo mehr, sodass Herr Nilsson zusammenbrechen würde.
Ja, Herr Nilsson wäre auch unter Pipi zusammengesprochen. Herr Nilsson war nämlich der Affe. Du meinst, ach, der kleine Onkel.
Das war nicht schlecht. Guter Rückschuss. Weißt du denn, rate mal, oder vielleicht hast du es auch gelesen, wie viel Umsatz Amazon an diesen zwei Tagen mit den Prime Deals gemacht hat.
2,60 Euro.
Entspricht in etwa dem Umsatz vom Vorjahr. In zwei Tagen. Ein Online-Versandhandel. Jetzt kommst
keine,
du.
Absolut keinen Plan. Rate. Kann ich mir nicht mal 1,8 Milliarden.
12 Milliarden Dollar.
Gut, fairerweise muss man es aber sagen, für einen Online-Versandhandel, der international tätig ist.
Sind 12 Milliarden nicht viel? You think? Also, ich habe kein Verhältnis.
Eben, das ist genau das Problem.
Aber ich finde trotzdem 12 Milliarden, jeden, den ich frage, soll man schätzen, die kommen alle so mit 3 Milliarden, dann sagt einer, nee, bestimmt 4 Milliarden und die haben dann das Dreifache. Also 12 Milliarden, ich kann ehrlicherweise gar nicht sagen, wie viel Amazon am Tag einnimmt, normalerweise.
Die Sache ist halt auch wieder, wir reden nur in Anführungszeichen von Umsatz und nicht von Gewinn. Und wir wissen halt auch nicht, wie viel davon wieder zurückgeschickt wird, wenn die Leute dann feststellen, boah, eigentlich war das vollkommen dämlich, warum habe ich das gekauft, das hätte ich nicht machen sollen.
Da gibt's bestimmt, ich habe jetzt nur mir die Zahlen notiert, es gibt bestimmt da weiterführende Analysen vom Vorjahr, wie viel dann der Retourenanteil ist und so weiter. Es ist ja auch so, einiges an Retouren geht in den Rückverkauf oder in den Wiederverkauf, aber vieles wird ja auch vernichtet. Also gerade Billigklamotten, die du, wenn du dir so ein Hawaii-Hemd kaufst und es passt dir nicht und schickst es zurück, dann geht es meistens in den Schredder und wird dann wieder verwertet vom Hersteller, die Stoffreste vielleicht. Aber Amazon selber macht sich die Mühe nicht, Sachen neu zu verpacken zum Beispiel, weil sie müssen sie ja zurücknehmen,
auch
wenn die Verpackung
auch ist. Was ja von vielen Institutionen auch kritisiert wird, ja, durchaus zu Recht.
Totaler Umweltabfuck, ja.
Vor allem halt auch bei Elektronikartikeln, wobei da halt auch wieder das Problem ist. Es sind sehr vieles davon, sind billig in China produzierte Elektronikartikel, die über Amazon Marketplace, Zweithändler, Dritthändler, was auch immer gekauft werden.
Du, ich habe ein ganz anderes Thema, das macht mich sehr traurig. Dir ist es wahrscheinlich egal, aber hast du das mitbekommen bei Threads, dem Meta-Twitter-Nachfolger, wenn du so willst, oder Konkurrenten?
Ich war gerade geistig ganz kurz auf Durchzug. Es ist noch zu früh. Du wolltest was wegen Threads wissen. Ich bin tatsächlich noch nicht dort.
Wirst du auch nicht.
Ich habe es kurz überlegt, es mir anzuschauen, weil ich habe ja einen Instagram-Account. Insofern müsste
die
ich...
Die Entscheidung hat ja Meta abgenommen. Du wirst, solange Österreich zumindest Teil der EU bleibt, nicht auf Threads sein, weil Threads ist seit Freitagmorgen in ganz Europa blockiert. Und zwar nicht über das reguläre Geoblogging, das habe ich nämlich schon versucht, mit der VPN zu umgehen, natürlich, sondern tatsächlich über andere Wege. Vermutlich, das ist meine Theorie, weil die an Instagram-Accounts gedockt sind, die Login-Daten. Und das ist ja auch der Grund übrigens, warum die EU so einen Terror macht, weil zwei Apps dieselben Daten nutzen und das ist in der EU aus irgendwelchen Gründen nicht erlaubt. Auf jeden Fall sind die Login-Daten für Threads an Instagram angedockt und über die Instagram-Accounts wissen sie wohl, woher man kommt, über das Nutzungsverhalten. Weißt du, wenn du dein Instagram-Leben lang aus Österreich gepostet hast, mit Ausnahmen vielleicht, weil du mal im Urlaub warst, aber der Großteil ist Österreich, dann haben die dich wahrscheinlich einfach in die Schublade Europäer gesteckt. Und deswegen können sie jetzt auf den Knopf drücken und sagen, alle, die in der Schublade sind, raus. Ja, das ist eine blöde Erfahrung.
Rassisten!
Ja, es ist so, ich meine, ich weiß gar nicht, wer Schuld hat, eher die EU als Meta, wobei, ja, das Grundproblem ist halt, die haben das so gemacht, wenn du einen Instagram-Account hast, hast du automatisch einen Meta-Zugang, wie du ja gerade gesagt hast. Hat den Vorteil, du loggst dich bei Meta ein und deine ganzen Instagram-Freunde sind auch dort deine Freunde. Das hatten wir ja letzte Folge, ne? Alle deine Freunde turnen da rum, ist ein cooles Gefühl, macht Bock. Und genau das nimmt die EU zum Anlass zu sagen, genau das dürft ihr aber nicht. Die nehmen nicht den Anlass, dass sie sagen, ihr zieht euch viel zu viele Daten vom Telefon, vom Smartphone des Benutzers, weil das macht Instagram ja auch, hatten wir auch letzte Folge, ne? Private Daten, Finanzdaten, Gesundheitsdaten. Da ist es der EU scheinbar egal. Sondern es geht nur darum, dass dein Instagram-Login quasi dein Threads-Login ist. Und aus irgendwelchen Gründen ist das jetzt ganz vereinfacht gesagt verboten. Und deswegen komme ich mir vor, wie Rick Moranis in Ghostbusters, als er im Central Park durch dieses Fenster in diesem Edelrestaurant guckt.
Das heißt, du wirst gerade von einem Geisterhund verfolgt.
So ungefähr. Weil man kann noch reingucken in die App, also du kannst noch mitlesen, was die da alle für einen Spaß haben. Du kannst aber nichts mehr, du kannst sogar was liken. Ich weiß noch nicht, ob der Like ankommt, also ob er gezählt wird, aber du kannst den Knopf drücken. Du kannst aber nicht mitdiskutieren, du kannst keine eigenen Posts machen, du siehst deine Benachrichtigung nicht mehr, du tippst im Hintergrund, das höre ich, und du kannst auch nicht mehr die Benutzerprofile von dir selbst oder von anderen anschauen.
Ich habe extra versucht, leise zu tippen. Du hast Ohren wie ein Luchs.
Ich habe einfach mir bei Amazon Prime Days letztes Jahr ziemlich gute Kopfhörer gekauft. Ich glaube, das ist das Problem. Bremer, du hast doch dieses Gain-Rädchen, ne? Das steht bei dir.
Der Gain ist auf 2.
Ja, bei mir auch.
Ich höre eh schon auf zu tippen, meine Güte.
Okay, auf jeden Fall sind wir jetzt raus, was Threads angeht. Und ihr da draußen auch, zumindest vorübergehend, ist falsch gesagt, erstmal. Weil ich glaube nicht, dass die EU ihre Regeln ändert. Ich glaube nicht, dass Threads oder Meta das Login-System ändert, weil das ist ja ein fundamentaler Bestandteil von Threads.
Ja und nein, sie haben schon eigentlich, was ich so mitbekommen habe, sie wollten ja eigentlich schon die Accounts irgendwie wieder entkoppeln, weil auch das Problem war, eben haben wir ja auch letzte Woche besprochen, wenn du deinen Threads-Account wieder löschen möchtest, müsstest du auch deinen Instagram-Account löschen. Und genau das wollen sie ja nicht, sollen ja nicht sein.
Ja, aber das wäre doch Meta egal. Und ich glaube, den Usern ist es auch egal, wenn du guckst, dass in den ersten 7 Tagen 100 Millionen sich angemeldet haben.
Das glaube ich deswegen nicht, dass es Meta egal wäre, weil es gibt Leute, die wollen sich die App einmal kurz anschauen aus Interesse. Stellen dann fest, okay, ja, ist ähnlich wie Twitter, aber mich interessiert das eigentlich nicht. Ich möchte den Account wieder löschen. Ah, Moment, ich muss auch meinen Instagram-Account löschen. Dann würden sie ja de facto User verlieren. Und zwar.
Aber sie müssten es ja nicht entkoppeln. Du könntest ja auch einfach nur sagen, das Modul Threads lässt sich aktivieren und deaktivieren. Ich glaube nicht, dass das programmiertechnisch ein Riesenaufwand wäre. So wie du auf Instagram ja auch deinen Facebook-Account connecten und disconnecten kannst.
Ja, aber der Unterschied ist, du kannst deinen Facebook-Account mit Instagram connecten, aber dein Threads-Account ist mit Instagram connected. Da hast du keine Option. Das ist eben genau die Sache, dass da wohl irgendeine Form von Unterschied besteht, dass die zu sehr ineinander verflochten sind.
Mhm. Ja, schade auf jeden Fall. Wir sind auf jeden Fall raus. Twitter freut sich, glaube ich, der blöde Elon Musk. Der hatte eh angefangen, alle Links zu Threads zu blockieren, so wie er das immer macht, in seinem 15 Jahre alten Counter-Strike-Clan-Leader-Verhalten. Das hat sich, glaube ich, jetzt auch erstmal übrig, zumindest für 440 Millionen Leute, nämlich uns hier in Europa. What cares? What soll's, wollte ich eigentlich sagen.
Weil du gerade von Counter-Strike sprichst, das ist sehr witzig. Eines der Dinge, die ich diese Woche gesehen habe, die ich ganz amüsant fand, ein Modder hat Half-Life 2, aus dem ja dann Counter-Strike entstanden ist, ne, weil gleiche Base Engine und so weiter und Teil der Valve Orange Box, hat Half-Life 2 gemoddet, sodass es jetzt aussieht wie eins der Lego Games. Also sämtliche Charaktere,
also alles
und Monster und so, alles in Half-Life wurde durch Lego Mannequins ersetzt.
Und das ist eine ganz normale Mod.
Sieht sehr witzig aus. Ja, ja, so eine ganz normale Mod zum Runter.
Aber eigentlich ist es ja nur
Skins, eine witzige,
ne?
Idee.
Ja, total, aber er muss ja, nur, ne? Aber eigentlich ist es ja ein reiner Skinner-Job. Also er hat alles, alle Texturen verändert in den Look. Die sind ja wahrscheinlich dann trotzdem an manchen Stellen zweidimensional, sehen nur dreidimensional aus.
Das, wie genau, weiß ich nicht.
Weil sonst müsste er die Modelle selber noch verändert haben, weißt du? Weil die Lego-Figuren sind natürlich kantig und die Half-Life.
Ja, das hat er aber. Nee, also die sehen tatsächlich sehr kantig, sehr Lego-figurig aus. Finde ich eine witzige Idee.
Wo wir gerade beim Thema Gaming sind, ganz schnell nochmal an der Stelle meine Werbung für den Dave the Diver. Hast du das gespielt? Das war mein Pick of the Week letzte Woche.
Bin ich leider nicht dazu gekommen.
Es ist immer noch verfügbar für dich, die gute Nachricht, nicht über Threads, ja. Und es hat inzwischen 1 Million Kopien verkauft oder Downloads in 10 Tagen. Das ist auch beachtlich.
Für ein Indie-Game?
Es ist wirklich immer echt Spaß. Also ich hab's nach wie vor, weil es halt so dreigeteilt ist. Du tauchst so ein bisschen rum als Taucher, ne, und schießt mit deiner Harpune irgendwelche Fische ab. Das tut mir am Anfang ein bisschen leid, aber man härtet dann ab mit der Zeit. Und dann am Abend hast du so ein Spiel wie dieses Tapper, ne? Das kennst du ja noch, wo du dann so Bestellungen aufnimmst und durch dein Restaurant flitzt und so weiter. Nur mal als Reminder, ich fand das krass, 1 Million Copies. Ich glaube, da sind die Sektkorken geknallt bei denen.
Ja, und ohne deine Werbung wäre das sicher niemals die Million gewesen.
Naja, klar, das ist ja das Tolle. Richtig. Ich überlege auch, ob ich ihn frage, ob ich meine 17 Euro zurückkriege, weil ich ja Werbung gemacht habe. Du, sag mal, ich habe noch ein Gaming-Thema, ganz schnelles. Ich habe nämlich diese Woche ein anderes System für diesen Podcast mir überlegt, was mich angeht zumindest. Ich habe so viele Themen, weil ich sitze ja jeden Tag bestimmt 2 Stunden in öffentlichen Verkehrsmitteln, weil ich hier einmal quer durch München zur Arbeit und zurückfahre und habe halt sau viele Nachrichten über so eine App gelesen, die habe ich dir schon mal erzählt, die heißt Artifact, heißt die. Ja. Ich glaube, sie gibt es auch für Android und die macht das, was eigentlich viele Seiten auch machen, aber die macht das wirklich gut. Die analysiert dein Leseverhalten und schlägt dir dann immer mehr nur noch passende News vor. Das heißt, du gibst einmal ein, welche Grundkategorien dich interessieren.
Ich erinnere mich.
Und dann auch kannst definieren, welche Seiten du am besten findest. Also Mashable oder TechCrunch oder die Seiten, die wir halt so lesen. Und dann schlägt sie aber echt, das ist sau praktisch. Du musst nämlich nicht mehr von Seite zu Seite surfen, sondern du scrollst in der App und liest im Prinzip nur noch Artikel, die dich interessieren. Das wird immer besser. Dann haben die auch so ein blödes Ranking-System. Umso mehr du da liest, umso mehr steigst du im Rank. Ich bin jetzt Explorer geworden. Warum auch immer, dass so ein Ranking-System braucht. Auf jeden Fall habe ich dadurch so viele Themen bekommen diese Woche, dass ich mir dachte, okay, die jetzt auszusieben ist auch blöd. Lass doch mal versuchen, über jedes Thema ein bisschen zu reden. Anstatt über 2 Themen, 2 Stunden, so wie sonst.
Ja, wir machen doch relativ viel staccato-artig. Haben uns
ja, heute ist richtig staccato.
Bei der Indiana-Jones-Folge haben wir uns halt ein bisschen
Indiana-Jones. Das finde ich, ich habe dir ja auch schon geschrieben, ne? Keine Emmy-Nominierung für Harrison Ford. Jetzt kann man sagen, okay, schauspielerische Leistung hält sich in Grenzen, aber nichtsdestotrotz finde ich, das gebührt doch der Anstand, dass man dem irgendeinen Trostpreis verleiht oder zumindest nominiert. Er muss ihn ja gar nicht gewinnen. So eine Trostnominierung. Hey, Andy, du bist auch nominiert. Letzte Folge, hau rein. Und dann kriegt er den halt nicht, weil irgend so ein Ömmelstyp von einer Netflix-Serie dann den Emmy kriegt. Aber das finde ich schon gemein, den gar nicht zu nominieren.
Ach, dafür kriegt er dann einfach den Academy Award für sein Lebenswerk.
Meinst du? Nee, ich glaube, dazu ist er zu sehr Action-Schauspieler gewesen, sein Leben lang leider.
Das ist halt generell eine Sache, dass Action-Filme bei sehr vielen Award-Ceremonies übergangen werden.
Wobei ich das auch gemein finde, weil es gibt ja solche Actionfilme und solche, ne? Also ich sag mal so hier, Gun in 60 Seconds und wie heißen diese ganzen Auto mit diese Vin Diesel-Filme?
Fast and the Furious.
Fast and the Furious, die meine ich. Das ist die eine Kategorie Actionfilme und dann gibt's Indiana Jones. Das ist für mich mehr so ein Abenteuerfilm, aber die Differenzierung gibt's, glaube ich, international sonst nicht.
Ja, aber trotz allem muss man fairerweise halt auch sagen, Filme werden gemacht dafür, dass sie Geld einbringen in letzter Essenz, weil es ist auch ein Business. Ja, ich weiß, es ist Kunst und bla und blub, aber es ist auch ein Business. Und Fakt ist nun mal, welche Filme ziehen Leute ins Kino? Welche Filme sorgen dafür, dass Kinos und dass Schauspieler Geld einnehmen? Und das sind nun mal hauptsächlich in letzter Zeit Actionfilme. Mit Arthouse-Filmen alleine holst du die Leute nicht ins Kino. So Sachen nee, wie, keine Arthouse Ahnung, Wäsche aufhängen in Eritrea, das mag zwar ein künstlerisch extrem anspruchsvoller Film sein, aber das ändert nichts dran, wenn nur 7 Leute ihn sehen.
Naja, mit Arthouse gibt's Preise, mit allem anderen gibt's Kohle. So ist es einfach. Aber ich finde trotzdem gemein, man sollte differenzieren. Es gibt ja auch verschiedene Arten von Fast Food.
Richtig.
So, ne? Das wollte ich ja schon mal gesagt haben. Aber eine Sache, die ich dich fragen wollte, spielst du überhaupt noch Diablo 4?
Ich warte.
Vier, ne?
Vier, ja. Außer man zählt Immortal als den vierten, dann wäre es 5, aber.
Das ist das Online-Spiel, ja. Das iOS-Spiel oder wie Handyspiel, wie auch immer. Nee, ich meine tatsächlich Diablo 4 in dem Fall. Richtig,
ich,
ja.
Tatsächlich warte ich auf die Season, die jetzt nächste Woche, genau, am 20. losgeht. Ja. Dann werde ich wieder mal reinschauen. Werde mal anschauen, was ist denn in dem Season Pass drin, das man unlocken kann. Werde mir eine neue Klasse anschauen. Habe mich noch nicht entschieden, was es werden wird. Ich glaube, es wird der Necro sein, weil ich ja habe halt noch Nick. Also ich habe außer dem Druiden bisher ja noch gar nichts gespielt.
Zu dem Druiden, so auf Level bevor 7 du weiter auf. Ausholst, weil ich wollte, hatte eigentlich nur auf eine kurze Antwort gehofft.
Gut, im Moment nicht.
Was ich sagen wollte, du spielst ja einen Druiden. Und ein Druide, der einen Werewolf-Spec hat, was abgekürzt in der Szene wohl Lightning Shred 2.0 genannt wird, ich weiß nicht, ob du das kennst, der haut einfach mal 2, Milliarden Hitpoints raus pro Schlag. Schweigen am anderen Ende der Leitung.
Du wolltest eine kurze Antwort. Ich hab meine Antwort zu Diablo gegeben. So.
Also der Druide scheint wohl total overpowered zu sein, zumindest ein bestimmtes Bild. Und je nachdem,
ein bestimmtes spielt. Bild mit einer bestimmten Ausrüstungsart, bla bla blub, ja.
Aber trotzdem Milliarden, also Billions of Points of Damage in a single hit. Und inzwischen ballern sich so ein paar Streamer gegenseitig hoch. Der eine hatte 1,5 Milliarden, dann hat der nächste 1,6. Und inzwischen, aktuell steht der Rekord bei 2,1 Milliarden Schadenspunkte pro Schlag. Das heißt, ich weiß nicht, ob es ein Flächenschaden ist oder ein Single-Damage-Schaden, aber da läufst du dann wahrscheinlich durch jeden Dungeon und drückst 3 Tasten und alles liegt am Boden.
Schau, für mich ist eines der großen Probleme, dass sie Diablo zu unübersichtlich gemacht haben.
Oh ja.
Es gibt zu viele. Es gibt zu viele Stats und Secondary Stats und bla, und du brauchst für das Aussortieren deines Loots genauso lang wie für einen Dungeon Run. Hm. Und dazu fehlen dann so Dinge wie, ich kann bestimmte Uniques nicht farmen. Früher in Diablo 2 wusste ich, in Dungeon XY von, keine Ahnung, von Baal, droppt dieses Unique und ich möchte dieses Unique haben und dann kann ich das farmen gehen. Jetzt muss ich einfach alle Dungeons durchlaufen in der Hoffnung, dass ich irgendwo dass mir irgendwo das Unique droppt, das ich haben möchte. Außer Blizzard hat wieder mal die Loot Table komplett verschissen und dann droppen die Druiden Uniques zum Beispiel gerade überhaupt nicht oder es droppen dem Druiden Barbaren Uniques oder bla oder wie auch immer. Mhm. Und das ist so anstrengend. Dazu gibt's keine Set-Items mehr, was auch früher extrem cool war, dass du Set-Items hast farmen können, auch für deine Twin-Charaktere oder sonst was, gibt's auch alles nicht mehr. Also, sie haben viel Neues probiert, aber irgendwie funktioniert halt nicht alles für mich. Und allem voran, es sind zu viele Sekundär-Stats und dann es fühlt sich nach Arbeit an, wenn du eine Dungeon fertig hast.
Das ist lustig, wenn wir jetzt eine Zeitreise machen würden in Folge, jetzt heute ist Folge 16, in Folge, keine Ahnung, wahrscheinlich 8 oder so, da habe ich genau das gesagt. Das ist der Grund, warum ich Diablo, obwohl ich total Bock drauf hatte, nie länger als eine Stunde am Stück spielen konnte bisher und auch nicht jeden Tag. Also ich bin ja, habe mich im Level nicht verändert, seitdem wir das letzte Mal sprachen, weil das einfach für mich zu anstrengend ist. Sowohl die Dungeons finde ich anstrengend, weil du da so viele Tasten drücken musst und das ist also viel und am Ende ist sowieso alles das Gleiche und du bist damit beschäftigt, jedes Monster, jede Kiste, alles aufzusammeln als Completionist, ne, Fear of Missing Out. Dann kommst du zurück in die Stadt, dann bist du genau wie du sagst, dieselbe Zeit erstmal beschäftigt, dein Inventar wieder zurückzusortieren und aufzuräumen und zu verwerten. Und dann geht der Kack von vorne los. Also,
wie gesagt, ich glaube, es könnte durchaus vereinfacht werden, wenn sich viele von diesen Sekundärstats, keine Ahnung, Barrier Building oder, und Overpower und bla, dass man das irgendwie entweder, ich meine, sie werden schon wissen, was sie tun, um Gottes Willen, aber für mich ist es zu viel und es dauert, das Dungeons-Spielen stört mich nicht, ganz ehrlich, das mag ich, wenn ich da länger brauche und dann hier das Gefühl habe, was zu tun zu haben. Aber ich will nicht genauso lang brauchen, nur um dann meinen ganzen Loot sortieren zu müssen und zu überlegen, ist das jetzt gut oder dieses Item, das ist zwar ein Legendary, aber ich habe hier ein Rare, wenn ich das auf Legendary aufwerte, dann hat es bessere Stats. Mhm. Das wäre eigentlich klüger, das so zu machen. Boah, ist nee, das Alter.
Ja, ich finde das auch, mir ist es auch zu krass. Ich spiele es mal so zwischendurch und es hat mich auch echt viel Geld gekostet. Ich habe mir auch, weil ich so naja, egal bin, habe ich mir auch direkt diese, wie heißt die, Epic Legendary, die Max-Version vom Spiel geholt, wo ich irgendeinen Season Pass bekommen habe, den ich noch gar nicht benutzen konnte, weil die Season ja noch gar nicht angefangen hat. Wir sind ja noch in der Pre-Season.
Genau.
Und jetzt kriege ich quasi das, was ich für mehr Geld bezahlt habe, was inklusive ist, und werde wahrscheinlich die Season gar nicht mehr spielen, weil ich jetzt schon durch bin. Durch, nicht im positiven Sinne durchgespielt, sondern durch im Sinne von, ach ja.
Also ich werde mir auf jeden Fall die Season mal anschauen, allein weil es mich interessiert, was der Season Pass unlockt. Weil also so Season Pass Dinger funktionieren für mich teilweise ganz gut. Zum Beispiel ein Spiel, in das ich immer mal wieder reinschaue, in das ich über 1000 Stunden schon investiert habe, ist Conan Exiles. Das ist so ein Survival Game in der Welt von Conan dem Barbaren. Ganz witzig. Du hast Base Building und das ist ja, ich spiele es auf einem sehr coolen PvE-Server, die Verbanden, recht nette Community. Und die haben da einen Season Pass. Da zahlst einmal echt Geld dafür. Teil des Season Passes, wenn du den levelst, ist, dass du das, was du an Echtgeld bezahlt hast, wieder zurückbekommst, sodass du dann quasi den nächsten auch wieder unlocken kannst, sodass du einfach engaged bleibst und das Spiel dich weiterhin interessiert. Und da unlockst du dann halt, keine Ahnung, neues Aussehen für deine Rüstung, neue Building Pieces, neue Deko-Teile. Jetzt beim letzten Season Pass waren so coole so abgestorbene Bäume, wo Krähen drauf sitzen und so. Also sieht so ein bisschen aus wie in einem Hexenwald. Also einfach Dinge, mit denen du bei zukünftigem Spielen, wenn du eine neue Basis baust oder so, die noch etwas interessanter gestalten kannst. Es ist vollkommen unnötiges Zeug, weil es alles nur optisch ist, aber es ist so ansprechend.
Sonst wäre es ja auch Pay to Win, ja.
Richtig, und es ist aber so ansprechend, dass ich sage, das sorgt zumindest dafür, die Season läuft immer 3 Monate, dass ich alle 3 Monate mal reinschaue, was gibt's als neuen Season Pass, okay, dann spiele ich mal wieder 2-3 Wochen, unlock das Ganze, bastel wieder ein bisschen in meiner Basis rum und dann bin ich wieder weg für einen Monat und dann komme ich wieder. Und das
so ist bei mir mit Fortnite, aber nicht so aufwendig wie bei dir mit Basen bauen, das gibt's ja nicht, aber ich habe auch einmal diesen diesen Season Pass bezahlt. Und spiele dann in jeder Season immer so 1-2 Stunden, bevor ich dann keine Lust mehr habe, so richtig. Aber das reicht, um so viel Level freizuschalten, dass ich so diese Ingame-Währung als Belohnung bekommen habe, um mir damit den nächsten Season Pass zu kaufen. Also ich habe jetzt, glaube ich, seit 3 oder 4 Seasons kein Geld mehr ausgegeben für den dann folgenden Season Pass, auch wenn ich das Spiel kaum noch spiele. Wenn ich dafür Geld bezahlen müsste, würde ich es schon nicht mehr machen. Du hast übrigens ein Fenster auf bei dir, lieber Tom.
Das ist korrekt.
Ja, und das höre ich. Ich höre jeden LKW, der draußen vorbeifährt, jeden Vogel, obwohl du mir eben noch erzählt hast, es gäbe keine Vögel bei dir.
Ja, inzwischen jetzt sind die Vögel auch.
Ja, genau, richtig.
Soll ich mein Fenster schließen?
Nee, mach's doch ganz auf, dann, oder wir können auch demnächst in der Fußgängerzone uns verabreden und dann nimmt jeder da seinen Podcast.
Ich schließe das Fenster, Moment.
In der Zwischenzeit bedanke ich mich, dass ihr es bis hierhin ertragen habt. Es wird gleich wesentlich ruhiger werden, für die mit Kopfhörer hören zumindest. Der liebe Tom ist jetzt aus seinem Sessel aufgestanden, läuft in seinem Bademantel jetzt gerade durch sein Zimmer vorbei.
Ich trage keinen Bademantel.
Oh, du weißt ganz genau,
dass ich zu Hause nur nackt rumlaufe. Nur bekleidet mit 2 Socken und einem Kniestrumpf.
Guck mal. Es ist plötzlich so ruhig. Wie schön.
Warte, ich drehe jetzt den Ventilator auf.
Nein. Ich glaube, dass du dadurch, dass du ja natürlich zu Hause da wohnst, wo du bist gerade, dass du das gar nicht mehr hörst, weil das ein Standardgeräusch geworden ist. Ja, klar, ich habe die ganze Zeit, wenn du über Conan Exiles gesprochen hast, überlegt, was für Autotypen da wohl gerade rumfahren. Und ich bin mir ziemlich sicher, ich habe auch den einen oder anderen BMW gehört. So. Nee,
da, wo ich wohne, kann sich keiner BMW leisten.
Ja, das hat mich nämlich auch gewundert. Ich habe noch ein Gaming-Thema. Wollen wir so weiter durchwurschteln? Und zwar, es gibt ein Ranking der besten Gaming-Konsolen aller Zeiten. Das ist natürlich sehr subjektiv, aber ich fand es trotzdem schön, mal wieder in so alten Dingern rumzuschwellen.
Was macht die beste Gaming-Konsole aus? Meister Sales oder? Okay, richtig. Okay.
Aber ich glaube, es waren auch so ein paar andere. Ich sage ja, das ist sehr geschmäcklerisch. Bei Den of Geeks, den Link packe ich in die Shownotes.
Geeks, was bedeutet geschmäcklerisch?
GTF. Naja, das ist auch da irgendwie der Spielekatalog, der verfügbar ist, die Anzahl der Spiele, wie gut der Controller an der Hand liegt. Wenn du ein Spiel hast, was du geliebt hast, dann ist dir der restliche Spielekatalog egal. Wenn es das nur auf der Konsole gab, dann wird das die beste Konsole für dich sein. Weißt du, was ich meine?
Okay, fair point, ja.
Wenn du jetzt ein Tetris-Fan bist, dann hast du mit einem Nintendo, kannst du einfach nichts anfangen. Und
Tetris gab es nur auf Nintendo.
Ich wollte Game Boy und NES sagen. Aber
ja,
es gab
sowohl am NES als auch am Game Boy Tetris.
Okay, nee,
ja.
War ein schlechtes Beispiel.
Das war ein ganz schlechtes.
Was ich aber lustig finde, die ersten 25 kenne ich gar nicht. Die ersten, also das 25 sind in diesem Ranking und die ersten, keine Ahnung, die ersten 10, da kenne ich eine von.
Also die ersten 10, die ersten sind mit am höchsten gerankt oder
die
so
letzten Plätze. Also okay, Platz 25, Atari Lynx. Habe ich mal gesehen. Früher wollte ich auch mal eine Zeit lang haben, weil die sah damals echt ganz cool aus. Mhm. Ist aber tatsächlich so ein Ding, 80% Konsole, 20% Display. Aber gut, so waren die ja früher alle. Ja. Dann, und jetzt kommen wir zu den Dingern, die ich nicht kenne, okay?
Ja.
Obwohl doch, den Namen habe ich schon mal gehört. Neo Geo AES. Neo Geo,
oh, der Neo Geo, das war witzig, ja.
Der war relativ teuer damals.
Ja,
1000, jetzt gibt es den für $1,500, weil das ein Sammlerstück geworden ist. Damals $650.
Weil der Neo Geo, die Neo Geo-Teile hatten für die damalige Zeit sehr wegweisende Grafik. Die waren
noch so Spielhallenqualität, ne? So
richtig, die hatten schon Spielhallenqualitätsgrafik, wo wir halt noch in der Heimkonsole die NES und Sega 8-Bit-Generation hatten.
Daran erinnere ich mich auch noch. Und dann, jetzt kommen wir aber wirklich zu denen, die ich nicht kenne, und zwar echt alle nicht. ColecoVision.
Ah, oh, der ColecoVision, Gott, wie hat der bei uns der Name auf jeden Fall, aber der ColecoVision hatte bei uns, glaube ich, einen anderen Namen.
WonderSwan, kann das sein? WonderSwan? WonderSwan ist der nächste, den ich dir sagen wollte.
Da doch, ColecoVision, ja genau, das war das mit diesem komischen, dieser Controller, der so ein bisschen aussah
wie eine Fernbedienung.
Wie eine Fernbedienung. Der Grund, warum ich diese ganzen Dinger kenne, ich bin ein großer Fan von Stuart Ashen und ein Brite, der hat einen YouTube-Kanal Ashens und der reviewt halt alten Ted, wie er es nennt.
Ja,
und unter anderem auch viele Retro-Konsolen und so. Und hat halt schon sehr viele, auch so Amstrad ZX und wie sie alle heißen.
Der taucht hier bestimmt gleich auch noch auf. Ich mach mal im Schnelldurchlauf weiter, okay? Bandai WonderSwan. WonderSwan, wie der Schwan, nie gehört.
Der sagt mir tatsächlich gar nichts.
Turbo Graphics 16 PC Engine.
Oh, herrlich.
Echt? Kennst
du? Ja, vom Namen her.
Sega Saturn, das kenne ich natürlich, klar. Allein wegen Sonic. PlayStation 3 auf Platz 19.
Sega Saturn war aber nach. Sonic war im
Mega Drive.
Im Mega Drive,
genau. Aber war der Saturn nach dem Mega Drive?
Ja, der Saturn war nach dem Mega Drive.
Das stimmt, hier steht's auch. Der war nämlich nicht so erfolgreich und da steht auch, of course it didn't help that they never even bothered to release a proper new Sonic title for the platform. Das heißt, Sonic blieb auch auf dem Mega Drive.
Sega ist generell, wenn es um Konsolen angeht, Sega hat so viel, hatte diesen Approach, let's throw it against the wall, see if it sticks. Sega hat so viel an Hardware produziert und sehr viel davon war scheiße. Und gerade.
Aber ich habe immer noch diesen Hardware-Sound im Kopf, wenn du das Ding
hast.
Sega! Genau, habe ich nie vergessen. Und dann direkt in meinem Gehirn daran angeknüpft ist diese furchtbar fröhliche Sonic-Musik, die dann...
Ja, Green Hill Zone.
Oh, ja, genau. So, die PlayStation 3 auf Platz 19, Atari 2600, hat man auch schon mal gesehen, das ist diese Urkonsole mit diesem Kult-Joystick.
Ja.
Die PlayStation Portable, also die PSP, die hatte ich auch tatsächlich.
Es ist sehr schade, dass die irgendwie von Sony sehr stiefmütterlich behandelt wurde, genauso wie die
auch.
Vita.
Da gab es auch Filme für. Also das hat dort so kleine Discs eingelegt, da waren die Spiele drauf.
Du hattest die UMDs.
Genau, danke. Und es gab aber auch wirklich Hollywood-Filme dafür, ne, ausgewählt. Also ich habe darauf auch teilweise Kinofilme geguckt, auf Reisen, und war dann ganz stolz. Also ich fand die cool, ich hatte die auch. Game Boy Advance, da ist an mir vorübergegangen. Ich glaube, da war ich dann schon zu alt. Ich weiß gar nicht, das ist so aus der DS-Zeit wahrscheinlich. Da war ich nicht mehr so im Konsolen-Zeitalter unterwegs. PlayStation Vita kenne ich auch nur, weil du im PlayStation-Abo alte Vita-Spiele auch spielen kannst.
Ja, auf der jetzigen weil das Problem ist, die Vita zum Beispiel war auch eigentlich eine, wie ich finde, sie hätte das Potenzial gehabt, eine wegweisende Konsole zu sein, auch weil sie eben so ein Touchpad dabei hatte und ist aber sehr stiefmütterlich von Sony behandelt worden, hat sich halt irgendwie nicht so wirklich durchgesetzt.
Die Wii auf Platz 14, der Dreamcast auf Platz 13, die kennt man dann alle, finde ich, denn der GameCube auf 12,
ja.
Die Xbox auf 11 hatte ich auch, ich hatte sogar eine gemoddete. War damals ganz der heiße Scheiß. Ich habe es nicht selber gemacht, sondern ich habe einem Bekannten dafür Geld gegeben und der muss das für mich tun.
Dann ich habe meine modden lassen müssen, weil ich habe meine aus Kanada mitgebracht.
Aue.
Und habe sie dann bei uns in Wien angesteckt, als ich zurückkam. Und in dem Moment, als ich sie ansteckte, hat es aus der Xbox rausgequalmt, weil ich vergessen habe, sie auf 230 zurückzustellen. Und der Typ, der mir das repariert hat, hat gemeint, soll ich es da aufmachen? Ah, gleich. Habe ich gesagt, naja, modden, das, okay.
Naja, dann Sega Genesis, Nintendo 64, PlayStation 4 auf Platz 8.
Übrigens, Genesis bei uns natürlich als Sega Mega Drive bekannt.
Echt?
Ja, der Genesis ist
auch so,
der
stimmt. Ich musste gerade einmal hingucken.
Mega Drive.
Es ist eine US-Seite, das stimmt, aber tatsächlich ja richtig. So sah meine Mega Drive aus, richtig. Dann die PlayStation 4 auf Platz 8. Das ist die Generation, auf der ich hängen geblieben bin, tatsächlich.
Mhm.
Dann auf Platz 7 der Game Boy, jetzt wird spannend, auf Platz 6 die Xbox 360, das NES von Nintendo, also der Nintendo Entertainment System auf 5.
Übrigens, darf ich raten, was Platz 1 ist?
Warte noch. Ja, warte mal, wir machen noch Platz 4, die Sony PlayStation, die Ur-PlayStation.
Ja.
Und jetzt darfst du raten.
PlayStation 2.
Richtig.
Ja, weil PlayStation 2 ist die Konsole, die am meisten Stückzahl immer noch verkauft hat.
War auch der größte technische Sprung
War der größte technische Sprung, hat den größten Spielekatalog mit teilweise revolutionären neuen Spielen, wie die Souls-Reihe hat ihren Ursprung auf der PlayStation 2 und damit ein komplett neues Genre definiert. Mhm. Die Rogue-Games, glaube ich, originaten auf der PlayStation 2. Superkonsole.
Ich hätte auf den Platz 2 getippt als Gewinner. Der ist?
Warte, jetzt muss ich überlegen. Weil das, wir hatten
ja Ausschlussprinzip
noch keinen, machen. Wir hatten noch keinen Commodore 64.
Nee, wir reden von Konsolen.
Ach so, okay. Der Super NES?
Der Super Nintendo, ja. Super Nintendo ist auf Platz 2, das hätte ich nämlich auch gedacht. Und auf Platz 3 Nintendo DS. Das fand ich ganz furchtbar.
Okay, das finde ich überraschend. Das überrascht mich tatsächlich, dass der DS so populär ist. Aber zu dem Thema habe ich auch ein interessantes Buch gelesen, das es auch als Audiobook gibt, von Daniel Hardcastle. Moment, ich muss kurz holen, weil ich weiß jetzt den genauen Titel nicht. Ich bin sofort wieder da.
Mach jetzt wieder ein bisschen Werbung.
Mach das.
Alle Links, über die wir hier quatschen, die findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Je nachdem, was für einen Podcast-Player ihr benutzt, seht ihr das sofort in der Folge. Dann könnt ihr auch auf die Links klicken und mitlesen und so weiter. Oder ihr besucht unsere Website auf twogeeksonecup.wtf. Da gibt es ein bisschen mehr sogar als in den Shownotes. Und da gibt es auch einen Link, mit dem ihr unsere Show supporten könnt. Ihr könnt da auf der Seite auch alle Folgen hören und vor allem auch die alten Shownotes nachlesen. Wenn ihr zum Beispiel sehen wollt, wann wir das letzte Mal über Elon Musk gesprochen haben, den versuchen wir weitgehend zu beschiffen, weil er nämlich ein großer Idiot ist. Ich befürchte aber, in dieser Folge, in wenigen Minuten, ist es soweit, wir werden wieder über Elon reden müssen. So, jetzt gucke ich mal, wie lange, da ist
so,
er, ich höre ihn atmen.
Tom ist schon da, und zwar das Buch heißt Fuck Yeah Video Games.
Das ist ein geiler Titel.
Bei Fuck dem, yeah. Bei dem.
Das ist der Showtitle. Fuck yeah, Video Games.
Daniel Hardcastle ist ein weiterer britischer YouTuber, dem ich seit langer Zeit folge, heißt Nerdcubed und hat ein Buch geschrieben eben über seine, es ist so teilweise autobiografisch, es geht um, wie er mit Computerspielen aufgewachsen ist und was sie für ihn bedeuten und dass er immer schon gewusst hat, er möchte irgendwas mit Videospielen zu tun haben, mit Videospielen arbeiten und dabei analysiert er aber auch verschiedene Hardware-Hersteller, geht eben sehr ins Detail, was Sony so hergestellt hat, Sega, Nintendo und so weiter, so ein bisschen die Firmengeschichte, geht dann auch auf die verschiedenen Videospiele ein, die sein Leben so beeinflusst haben. Wirklich, wirklich lesenswert, auch als Audiobook-Version sehr, sehr schön, weil er das Audiobook selber vorliest und er hat auch eine irrsinnige du merkst, wenn er redet, merkst du ihm seine Liebe für Videospiele an. Echte Empfehlung. Habe ich auch damals über Kickstarter mitfinanziert, das Buch.
Über Geekstarter, das hätte auch gut gepasst.
Ja, schön, ja, hätte gepasst, aber nein, war tatsächlich aber. Kickstarter. Ja. Nee, auf jeden Fall sehr, 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 sehr lesenswert oder hörenswert. Wirklich schönes Buch und auch eine schöne nostalgische Reise. Das Vorwort hat Tim Schäfer geschrieben, der ja, in Videogames-Reihen oder Kreisen, besser gesagt, bekannt ist.
Woher kenne ich denn Tim Schäfer? Den Namen kenne ich auf jeden Fall. Das habe ich ihn aus der Blizzard-Welt.
Psychonauts 2, der hat bei allen, warte mal, Tim Schäfer, lass mich mal gucken.
Er ist so bekannt, dass ich kurz googeln muss.
Nee, das Problem ist, dass ich viele seiner Spiele sind an mir zu dem Zeitpunkt damals vorbeigegangen.
Ich kenne den Namen und ich bin in der Gaming-Szene jetzt gar nicht so drin, weil ich ja nie in der Branche gearbeitet habe, aber den Namen habe ich schon öfter gehört. Ich weiß nur nicht, in welchem Kontext.
So, also Tim Schäfer war bei Monkey Island dabei, deswegen war bei ihn, Day of the Tentacle, deswegen war bei ihn, Full Throttle, Grim Fandango.
Deswegen kenne ich ihn, danke. Okay, ich kenne ihn aus der Lucasfilm, LucasArts Schublade.
Genau.
Da war ich mir jetzt nicht mehr sicher. Okay, das sind tatsächlich auch die Titel, mit denen ich mich am meisten beschäftigt habe. Alle anderen Sachen, die so Psychonauts, was du gerade sagtest, kenne ich gar nicht.
Full Throttle war ein großartiges Spiel auch, das habe ich geliebt.
Ja, ich fand auch The Dick gut, dass alle irgendwie blöd finden. Es gibt kein Lucasfilm-Game oder LucasArts, was mir nicht gefallen hat, tatsächlich.
Ja, stimmt, das würde mir jetzt
Fuck
auch keines
yeah, Videogames. Okay, den Link schickst du mir, den packe ich auch in die Shownotes.
Mach ich natürlich.
Ich habe jetzt abschließend dazu noch ein kleines Thema und zwar, das fand ich interessant, viele Bücher werden ja auch in dritten, vierten und weiteren Auflagen gedruckt. Ne? Also, dass es irgendwann keine Bibel mehr gibt, ist relativ auszuschließen, sage ich mal. Also selbst die frisch gedruckte Bibel meine ich jetzt natürlich. Ne? Gebraucht wirst du sie ja immer im Bücherregal oder in Hotelschubladen finden. Bei Videospielen ist das tatsächlich nicht so. Da werden ganz viele Spiele einfach nicht mehr hergestellt, was ja verständlich ist auf der einen Seite, ne? Weil sie ja kaum noch gespielt werden. Aber 87% aller Spiele werden nicht mehr hergestellt, aller Retro-Spiele. Und die nicht vom Internet-Archive archiviert werden, da gibt es ja Gott sei Dank ein paar, aber das ist ja ein verschwindend kleiner Anteil, die sind dann wahrscheinlich irgendwann für alle Zeiten verloren. Weil du ja nicht wie ein Buch, was ein altes Buch, kaufst auf dem Flohmarkt, nimmst mit nach Hause, schlägst es auf, liest es. Bei einem Videospiel musst du ja auch erstmal die passende Technik auch noch haben oder ne, da rankommen und dann die Peripherie haben und so weiter. Das heißt, so ein altes Videospiel, das selbst wenn du es auf dem Flohmarkt fändest, kann es sein, dass es nicht mehr funktioniert oder dass du die Konsole gar nicht mehr hast oder den Computer dazu.
Also erstens bin ich bei dir, es ist extrem schade und diese Aussage von, also es werden halt nicht mehr produziert. Wir leben halt im digitalen Zeitalter. Produzieren muss die gar niemand mehr. Die müssten nur noch irgendwo archiviert werden, wo sie dann zum Download zur Verfügung stehen. Ich glaube, neben der Technik ist ein weiteres großes Problem, dass die Intellectual Property Rights so viel schwieriger sind am am Unterhaltungsmedienmarkt. Ich sage jetzt nur, also ein Buch, ne? Das mhm. schreibt jemand und dann hat er die Copyrights und noch der Verlag. Und das war's. Bei Spielen hast du halt aber das Problem, genauso wie auch bei Filmen oder Serien, dass da die Rechteverwerter, erstens mal die verwendete Musik, da hat wer andere Rechte drauf, vor allem wenn der Soundtrack zum Beispiel bestehende Popsongs oder Rocksongs oder was auch immer enthält. An der Engine hat wieder jemand anderer Rechte als an der Story und an den Grafik-Assets, die verwendet wurden mhm. und so weiter und so weiter. Das ist ein extrem komplexer Markt und das macht es halt so extrem schwierig. Wer hat nach 30 Jahren noch Anrecht auf die Copyrights zum Beispiel für Grafik-Assets, wenn die nicht weiter verlängert wurden, während aber die Musikindustrie, die ja die Rechte für den Soundtrack hat zum Beispiel, diese Rechte schon weiter verlängert hat.
Also normalerweise gibt es ja so ein Total Buyout, so zumindest bei Fernsehproduktionen, damit genau dieser Scheiß nicht passiert. Bei Spielen ist das dann scheinbar anders, ne?
Ich weiß es nicht. Ich stelle es mir halt extrem komplex vor.
Ja, ich glaube auch. Ich meine, auf der anderen Seite so ein Gameboy-Spiel, wie digitalisierst du das denn? Klar, es gibt ja eine Art Code, bevor er auf dieses Cartridge kopiert wurde. Ne?
Hast du schon mal was von ROMs gehört?
Read-only memory, ja.
Nee, ja, auch.
Oder was meinst
aber,
du?
Aber wenn du, es gibt ja einen Haufen Emulatoren.
Ja.
Und die ROMs sind quasi die, die Spiele, die du dir dafür aus mehr oder weniger fragwürdig legalen Quellen besorgen kannst. Also, mhm. Es gibt einen, oder lange Zeit gab es zumindest, quasi jedes Gameboy-Spiel, jedes Atari-Spiel, was auch immer, konntest du dir die ROMs runterladen. Weil ob die jetzt auf einer Cartridge drauf gespeichert sind oder auf einer SSD, das ist völlig egal. Okay. Solange du ein System hast, das die auslesen kann und diesen Code dann verwenden kann. Deswegen gab es ja, da gab es doch und gibt es immer wieder auf Kickstarter und Indiegogo und wie sie alle heißen, alle möglichen so Konsolen, Retro-Konsolen, wie zum Beispiel, was fällt mir da jetzt ein, der Retro-Stone oder ich habe zumindest zwei oder drei davon. Die sind dann, der Retro-Stone zum Beispiel ist. Sieht ein bisschen aus wie der Gameboy, hat aber ein größeres Display und hat eine Custom-Software drauf, mit der du Gameboy-Spiele, Sega Mega Drive-Spiele, Sega Master System-Spiele und so weiter alles spielen kannst.
Ich bin ja jemand, ich gucke auch total gerne auf eBay nach alten Spielen. Und so, weil ich hätte so gerne diese ganzen Lucasfilm-Spiele wieder.
Ja.
Und ich scheitere dann an einer Sache, nämlich, dass die einfach arschteuer sind. Ich habe jetzt hier gerade offen, Zack McCracken im Original für den Amiga, also noch nicht mal die Ur-Commodore-Fassung, in einer Box, die immerhin noch teilweise versiegelt ist. Ich glaube, das macht's teuer, für $1,599.
Wie ist eine Box teilweise versiegelt?
Ja, da ist wahrscheinlich diese Folie irgendwo angerissen oder so. Es ist nicht mehr pristine oder nicht mehr Mint Condition, wie man so schön sagt, bei Comics auch. Aber wenn du das anguckst, ich packe den Link auch rein, das ist wirklich, es weckt so Erinnerungen. Die Packung habe ich natürlich noch vor Augen, aber dieses Geräusch, weißt du, wenn drin die, beim Commodore oder auch später beim Amiga die Disketten so hin und her fliegen und die Anleitung und manchmal war ja noch so ein Comic oder so ein Goodie dabei, das werde ich mein Leben nicht vergessen, wenn du diese Box benutzt, diese Pappbox und ich habe ja wirklich viele Adventures gekauft, auch die ganzen Sierra Adventures, Police Quest, Larry, die hatte ich ja alle im Original.
Quest for also Glory, die habe ich besonders
oder Colonel's Bequest und so, wir können auch mal so eine Folge mit Adventure machen. Auf jeden Fall, diese Box, ich liebe das. Jetzt gucke ich mal, Manic Mansion habe ich auch im Original gehabt, ich war nämlich gar nicht so ein krasser Raubkopierer, zumindest nicht in meinen Anfangszeiten.
Ich wollte gerade sagen.
Lass uns nicht schon wieder über meine Mailbox reden, bitte. Ich habe doch ein bisschen Sorge, dass das mit dem Verjähren nicht stimmt. So hier, guck mal. Manic Mansion für den Apple II, ja, auch in der Box. Und die ist sogar new sealed, also ein richtiges Collectible für den Macintosh 2, wenn du so willst. $2,999.
Da muss eine alte Henne lange für Eier legen.
Ich würde die so gerne haben. Ich würde die auch nicht aufmachen, logischerweise. Ich würde sie einfach nur in mein Regal. Das sind Sachen, die kann ich Sammler schon verstehen. Das würde ich einfach gern besitzen.
Das ist halt auch so eine Sache. Ich glaube, sehr viele Leute, die heute in die Gaming-Szene einsteigen, die entwickeln nicht ganz so
eine Liebe für diese Nostalgie. Ja.
Nein, vor allem, wenn ich etwas nur digital besitze.
Ja, das stimmt.
Erstens besitze ich es ja gar nicht, weil in dem Moment, wo zum Beispiel Sony entscheidet, nö, machen wir nicht mehr, kannst du das Game nicht mehr spielen. Aber so Physical Releases generell, das war schon was Besonderes. Deswegen mag ich der THQ Nordic so. Shoutout an Jan-Gecko, unseren lieben Freund, den wir beide kennen. THQ Nordic bringt für viele Spiele, die sie rausbringen, eine Limited Physical Release Edition. Zum Beispiel gestern ging Jagged Alliance 3 an den Start. Da waren auch die ersten beiden Teile waren in den 90ern.
Dieses isometrische Strategie-Action-Spiel, ne?
Genau. Ja. Und ein Kumpel von mir, Max, der hatte am 13. jetzt Geburtstag und mit Geckos Hilfe.
In die Shownotes.
Worauf ich hinaus möchte, mit Geckos Hilfe habe ich ihm eine von weltweit 2500 limitierten und auch durchnummerierten Physical Release Boxes von Jagged Alliance 3 besorgen können, nämlich genau die Nummer 13, weil er eben
er ist
am 13.
geworden.
Er hat am 13. Geburtstag.
Also das ist nett.
Und ja, das war halt eine Spielreihe, in die hat er hunderte Stunden früher investiert, in den 90ern, hat sich schon irrsinnig auf Teil 3 gefreut, wusste eben gar nicht, dass es da einen Physical Release gibt.
Naja, verstehe.
Und entsprechend groß war halt die Überraschung und die Freude. Also das sage ich halt, jemand, der nur digitale Releases kennt, der nur bei Steam runterlädt oder bei Epic oder aus dem PlayStation Store, kann sowas dann halt gar nicht mehr nachvollziehen, wie cool das war.
Das ist auch
Boxen zu Hause Filme. Zu haben, mit Anleitungen.
Ich weiß noch, ich hatte früher ein Billigregal, ein großes Billigregal voll mit DVDs. VHS war ich zu klein, da habe ich noch nicht gesammelt so richtig, aber ich erinnere mich auch, dass meine Eltern unheimlich viele VHS-Kassetten hatten, so fast einer Videothek ähnlich. Und ich hätte aber dann, als dann DVD auf den Markt kam, das waren dann so späte 90er oder also Ende der 90er, glaube ich, da hatte ich dann echt die Sammelleidenschaft. Und es war dann auch so das Standardgeschenk neben Büchern. Ich habe immer DVDs geschenkt bekommen und so hatte ich dann, auch wenn ich mir keine gekauft habe, echt sau viele. Und bei Giga wurden wir bemustert mit so Rezensionsexemplaren, wenn eine DVD rauskam. Dadurch wurden es dann nochmal mehr. Das heißt, ich hatte am Ende 5 oder 6 Umzugskartons voll mit DVDs. Habe ich jetzt, besitze ich glaube ich noch so 10. Das sind so ausgewählte Stücke, die mir besonders am Herzen liegen. Blade Runner habe ich noch.
Hast du überhaupt noch einen DVD-Player?
Ja, also jein, weil meine PlayStation spielt DVDs.
Richtig, bei mir auch nur noch die PlayStation. Und ich wüsste aber nicht, wann ich das letzte Mal
Blu-ray meine ich, Blu-ray, weil die PlayStation spielt, glaube ich, gar keine DVDs.
Doch, DVDs auch.
Ja, DVD-Player habe ich tatsächlich, und zwar mein uraltes, ich glaube 20 Jahre altes Bose Home Entertainment System, was ich immer noch besitze und was mit mir schon durch ganz Deutschland umgezogen ist. Das funktioniert immer noch und das ist tatsächlich noch ein integrierter DVD-Player und ein FM-Tuner ist da auch noch integriert. Den habe ich, glaube ich, nicht, wie lange ich den nicht mehr benutzt habe. Ich sehe hier gerade, wusstest du, dass Manic Mansion sogar für die Famicom rauskam und fürs NES?
Famicom ist doch die NES.
Nee. Ja, heißt, das hat einen anderen Namen, außer die Cartridges sehen anders aus hier bei eBay. Ich bin immer noch bei eBay.
Moment, Famicom. Ich bin doch relativ sicher. Ja, doch, Famicom ist die NES.
Ach, echt? Okay,
Entschuldige. Die Super NES. So,
ja, das ist,
Famicom
das ist
war da. Die Famicom war das Super NES. Das war dann nur ein, ich glaube, das war der japanische Release und die sah anders aus. Die war eher so weiß-rot.
Ja, genau. Ich sehe nämlich, das Cartridge sieht auch anders aus. Und die Disketten auch alleine. Oh Mann, ist das toll. Irgendwann.
Nein, es war die NES.
Ja?
Doch, jetzt schaue ich gerade nochmal. Doch.
Aber Nintendo, das Cartridge sieht halt ganz anders aus.
Ja, sieht anders aus.
Auch von der Form.
Jo.
Okay. Aber hat die für den Markt einfach anders gemacht, verstehe.
Weil, aber der Controller zum Beispiel hier, warte, guck mal auf Discord.
Ja.
Schicke ich dir mal Bild und brauchst du nur den Controller anschauen. Der Controller ist ganz klar der klassische NES-Controller.
Ach, Famicom steht für Family Computer. Das wusste ich zum Beispiel auch nicht. Ja, wieder was gelernt. Wir haben einen Bildungsauftrag erfüllt an dieser Stelle. $500 für die Manic Mansion.
Und ja, also Famicom war, glaube ich, der Name in Japan, als das Ding in Japan released wurde und im europäischen und amerikanischen Markt, dies ist dann eben das Nintendo Entertainment System.
Verstehe. Ich habe jetzt noch so viele andere Themen an dieser Stelle.
Ich habe auch noch einige. Darf ich zumindest eines vorschlagen, mal um in eine ganz andere Richtung zu gehen?
Ja, hau rein, bitte. Wir können auch weitermachen noch. Ich würde nur jetzt diese 1000 Gaming-Themen, die ich hier noch habe, mal weglassen, weil sonst knacken wir die 2 Stunden heute.
Ja, ich meine, wie gesagt, dann hier, wir können uns ja wieder ein paar Themen fürs nächste Mal aufheben. So ist es ja nicht. Und zwar ein sehr witziges, wo ich bei People drüber gelesen habe, ein witziges Thema. In Thailand hat Burger King jetzt einen vegetarischen Burger released. Hast du das mitbekommen?
Natürlich. Das ging sogar durch die deutschen Nachrichten.
Der Meatless Burger, The Real Cheeseburger.
Oder True, ich weiß nicht mehr.
Für die Leute, die sich jetzt da nichts drunter vorstellen können, man nehme ein halbes Brötchen, packe 20 Scheiben Käse rein, packe die andere Hälfte vom Brötchen drauf und wärme das Ganze auf und stecke es dann dem Kunden in die Hand. Also es ist einfach nur ein Burger mit 20 Scheiben Käse.
Ich dachte ja, das wäre ein Fake die ganze Zeit. Es stimmt aber wirklich, weil ich habe einen Bekannten in Thailand, in Bangkok, und den habe ich gefragt, ob er das Ding schon gegessen hat. Er sagt, ja, hat er, und es ist absolut nicht zu empfehlen. Es ist trocken wie ein Furz.
Ja, und zu viel, also ich bin an sich jemand, der Meinung ist, zu viel Käse gibt es nicht.
Nee, das stimmt. Aber nicht dieser billig
Käse. Wenn es halt nur Käse und Brot und dann ist es dieser Billigkäse und da fehlt halt einfach was.
Ich finde, ein Cheeseburger ist dann geil, wenn sau viel Käse über so einem Burger Patty zerfließt. Ganz aber nur ehrlich, den Käse. Nee.
Ich kann mir sogar vorstellen, wenn ich da, keine Ahnung, Salat und Soße drin habe, vielleicht ein Zwiebelring oder so, dass da müsste nicht mal Fleisch drin sein, aber halt irgendwas noch, um den Geschmack zu unterstreichen. Einfach wirklich nur, da kann ich auch gleich in so einen Block Gouda aus dem Kühlregal beißen.
Hab ich auch schon
gemacht. Und hat denselben Effekt. Ja, ich auch. Entschuldige, wenn man um 3 Uhr nachts heimkommt und man ist.
Und am nächsten Tag wundert man sich, warum der Gouda so einen Zahnabdruck abbissen hat. Bevor wir zu unserem Abschluss kommen, einen müssen wir diese Woche machen. Es tut mir total leid. Ich habe mir was ganz Kurzes zu Elon. Du hast es vielleicht ja auch mitbekommen. Elon startet seine eigene OpenAI-Kopie.
Ja, mit uns möchte damit
XAI, ja. Möchte damit
ergründen, was. Er möchte mithilfe der KI ergründen, quasi woher die Menschheit kommt, was es bedeutet, Mensch zu sein, wo das Universum herkommt und bla und oh Gott.
Ich habe mir gestern den Twitter Space angehört, in meinem Frust, dass Threads ja gesperrt ist für mich, wusste ich nicht, was ich sonst machen soll. Und da war Elon und seine Schergen XAI vorgestellt. Und das war eine so gequirlte Scheiße. Jeder durfte sich vorstellen, die haben dann so nacheinander ans Mikro gesprochen, da saßen da so alle an einem Tisch um Elon herum und es war so brainwashed alles, es war so wirklich, das war, als hätte ich den Davidianern zugehört, kurz bevor sie sich in Waco alle umgebracht haben. Also das war wirklich extrem furchtbar und das Lustige ist, er hat im Juni, glaube ich, noch mit anderen Wissenschaftlern, also mit anderen, oh Gott, habe ich das wirklich gesagt?
Hast du ihn gerade Wissenschaftler genannt? Ja, wow!
Das liegt aber eher an der Uhrzeit und meinen Grammatikkünsten, nicht an dem Vorhaben. Er hat im Juni zusammen mit echten Wissenschaftlern und Forschern aus dem Bereich AI noch ein Open Letter signiert, wo es hieß, der Fortschritt an AI sollte doch im Einvernehmen weltweit etwas gedrosselt werden, damit die AI es nicht überholt. Erinnerst du dich?
Haben wir, glaube ich, so darüber gesprochen. Ja. Und jetzt macht
und
er was
jetzt
Eigenes.
Macht das einen Monat später, macht er das selber. Das ist so für mich so systemimmanent, wenn es um Elon Musk geht. Den größten Vollidioten unter der Sonne.
Das ist traumhaft.
Ich habe letztens mit einer Kollegin noch drüber diskutiert, wenn ich so eine Maschine hätte, ne, mit der ich so Menschen, meinetwegen sogar für sie schmerzlos, von der Erde entfernen könnte. Also aus dem Genpool und einfach weg vom von der Erdoberfläche, so weg, ja. Ne? Wen ich entfernen würde.
Das weiß ich genau, dass du Elon bei dir
dabei. Ja, wäre. Ich hatte es auch vorschnell rausposaunt, ohne politisch werden zu wollen. Ich glaube, tatsächlich würde ich im Moment erst einmal Putin entsorgen. Aber auf Platz zwei, glaube ich, ohne dass ich jetzt zu viel drüber nachgedacht hätte, wäre tatsächlich Elon und zwar noch vor Kim Jong-un.
Das Problem dabei ist, ich glaube, er würde dir fehlen.
Es ist manchmal der Trump-Effekt.
Ich glaube, Trump wenn die Welt, wenn Elon plötzlich weg wäre, glaube ich, würde sich dein Leben etwas, etwas hollow anfühlen.
Ich hätte kein Feindbild mehr. Ja, vielleicht. Naja, aber, das ging so, als Trump von Twitter rausflog. Du weißt ja selber, ne? Ich hab das gefeiert und so weiter. Und am nächsten Tag habe ich da gesagt, so, okay, jetzt, was mache ich denn jetzt? Das war so wie, als die Truman Show vorbei war und die Leute nicht mehr wussten, was sie mit ihrem Leben anfangen sollten. Ja, vielleicht. Aber ich habe tatsächlich.
Truman Show war ein
guter von Trump Film. Ging ja auch eine Gefahr aus, aber die war irgendwie, die war so irdisch, weißt du? Die war so vorhersehbar.
Die
Trump
geht ist auch einfach immer so ein Oldschool. Ich schreibe ihn immer noch nicht ab.
Nein, ist auch nicht so. Wir wollen ja nicht so politisch werden, aber DeSantis hat wesentlich mehr Spendengelder bisher eingenommen. Wirklich im dreistelligen Bereich. Ich glaube, bei Trump ist es echt noch nicht mal die Hälfte, die Trump an Spendengeldern generiert hat aktuell. Und deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass die Republikaner, aber das war immer das Hauptargument, dass sie Trump diesmal nicht aufstellen. Wie auch immer, die Gefahr von Trump war irgendwie so irdisch, so vorhersehbar. Der war so ein Oldschool-Villain, weißt du so. Und Elon Musk, das kann man schon nicht mehr greifen, was der alles macht. Ich meine, der hat so viel Geld hat halt Trump nicht. Der kann ja alles machen. Der kann auch einen großen Laser bauen lassen, der die Welt zerstört. Mit so viel Geld kannst du dir auch eine Atombombe irgendwo kaufen oder was auch immer.
Oh, ein Jewish Space Laser, wie es Marjorie Taylor Greene erzählt hat.
Ja, oh Gott, die ist die nächste Bekloppte. Ist natürlich komplett ferner liefen, irrelevant. Ja, das war mein Beitrag zum Thema Elon. Und dein Lieblingsthema, das passt dazu, das schiebe ich auf nächste Woche. Das ist How to Delete Yourself from the Internet.
Oh, schön.
Schönes Gedankenspiel, ne? Wo wir doch wirklich, sogar dieser Podcast natürlich auch, im Internet leben. Aber ich habe das gelesen und habe mich dabei ertappt, dass ich mir dachte, boah, mein Leben ohne das Internet. Weißt du, also die Basics im Sinne von, wir brauchen was von Amazon oder so, kann man ja auch so erledigen. Und ja, aber da reden wir nächste Woche drüber. Ich finde, das ist ein tolles Gedankenspiel.
Das tatsächlich klingt interessant.
Vor allem, weil wir jetzt in so einem Alter sind, wo man sich auch wieder nach dem früher sehen. Ne? Man siehe unser Gespräch über alte Konsolen und so, die komplett ohne das Internet auskamen.
Ganz ehrlich, ich weiß gar nicht, ob ich mich nach dem früher sehne oder ob ich mich nach dem Gefühl sehne, dass früher bei Spielen oder von Spielen oder ähnlichem ausgelöst wurde. Weil es halt noch neu war und weil wir inzwischen so abgestumpft sind.
Ja, das hängt vielleicht vieles miteinander zusammen. Das hatten wir auch schon so oft, dieses Entschleunigte. Ich weiß noch, ein kurzer Exkurs noch, okay, zu alten Spielen. Ich war mit meinen Eltern, Gott sei Dank, da bin ich auch sehr dankbar für, früher viel in den USA im Urlaub. Also heutzutage ist das ja sauteuer. Wenn wir zu dritt mit meinem Sohn fliegen, das ist ja schon also richtig ein Vermögen. Damals war es scheinbar ein bisschen günstiger. Wir waren auf jeden Fall dort und ich erinnere mich noch ganz genau, es gab einen Computerladen, einen PC-Laden am Times Square, ne? Touri-Hotspot in Manhattan. Und in diesen Computer bin ich reingegangen, da standen diese ganzen Spiele, natürlich alle auf Englisch, in diesen Pappkartons, wie sie halt früher so waren. Und dann habe ich mir da ein Spiel kaufen dürfen und hatte das dann den ganzen Urlaub dabei und konnte ja nicht spielen, weil der Computer stand ja zu Hause. Und hab mir 100-mal da, also wahrscheinlich
das Handbuch durchgelesen.
Ja, die Box angeschaut. Exakt, genau das. Da war ich noch echt klein, aber es war mein Erstzugang zu Englisch und wahrscheinlich ist deswegen auch meine Affinität zu der Sprache entstanden, weil ich so viele Spiele dadurch halt einfach auch im Original spielen musste, weil wir sie dann halt oft auch im Urlaub gekauft haben, weil sie in Deutschland gar nicht gab. Und ich weiß noch, F-19 Stealth Fighter habe ich in dieser Box gekauft, so F-16 Eagle hieß es, glaube ich, weiß nicht mehr, diese Microprose Flugsimulatoren habe ich eine Zeit lang saugern gespielt. Und da habe ich mir diese ganze Box angeguckt. Und ich bin nach Berlin gefahren mit meiner Mutter, um mir da Monkey Island zu kaufen, weil es das bei uns nicht gab, aus irgendeinem Grund. Ich weiß gar nicht mehr warum. Und die gesamte Autofahrt auf dem Rückweg, also wir hatten noch andere Sachen in Berlin zu erledigen und meine Mutter, so bescheuert war die jetzt nicht, dass sie mich dafür nach Berlin gefahren hat. Aber die gesamte Automation.
Du meinst, sie hat dich nicht genug dafür geliebt.
Ja, genau.
Nur deswegen.
Und die ganze Automation, habe ich diese Box angeguckt, stundenlang. Und dann bin ich nach Hause, habe die erste Diskette eingelegt, das hat geladen und dann die ersten Calypso-Klänge, wenn das Logo sich so aufgebaut hat. Das werde ich mein Leben nicht vergessen. Und ich bin so fucking dankbar dafür, in dieser Zeit gelebt zu haben. Weil tatsächlich, und das sagst du jetzt auch, heutzutage, die Leute laden sich in App Store ein Spiel runter, spielen das 10 Sekunden, weg, kein Bock mehr und so weiter. Das ist so, das war früher tatsächlich wertvoller. Und deswegen schwelge ich in so Erinnerungen und werde mir wahrscheinlich irgendwann dann doch diese Manic Mansion Box kaufen für $500.
So. Mach das.
Nächste Woche reden wir über das Internet und wie wir uns da rauslöschen können. Da bin ich sehr gespannt, auch auf deine Expertise. Und ich habe auch schon überlegt, ob man vielleicht so ein Programm, ein bisschen Python habe ich ja mal gelernt, ich könnte vielleicht noch ein bisschen mehr lernen, ob ich mir ein Programm schreibe, was auf Knopfdruck mich aus dem Internet entfernt. Weißt du, so eine Art Skript, das ist so ähnlich wie so ein Selbstzerstörungsmodus, den man und den so Aluhüte bei sich zu Hause haben, weißt du, wo dann alles abbrennt an Beweisen und so weiter. Und
dass dann quasi das ganze Internet nach Spuren von dir durchsucht und dann
genau, Löschung überall alle Accounts abgelöscht, weggelöscht werden. Das sind ja das Programm muss ja im Prinzip nur die typischen Terminologien erkennen. Ne, also Remove Account, Delete Account und so weiter, darauf reagieren, dann immer auf den Yes-Button klicken, wie auch immer.
Ich stelle mir das bei dir halt deutlich schwieriger vor, weil es jemand, der in der Medienbranche gearbeitet hat, der als Fotograf gearbeitet hat, deine Spuren komplett aus dem Netz rauszubringen, das wird tricky.
Darüber reden wir nächste Woche. So, hast du uns denn was mitgebracht an extrem wissenswertem Halbwissen?
Ja, aber viel wichtiger, ich habe auch ein Thing of the Week.
There dann hau go. Mal einen raus.
So, und zwar habe ich quasi das andere Artifact. Und zwar hat mir das Arbeitskollege und Freund der Georg empfohlen. Und das war ist das Ground.news. Ground News ist, du legst dir dort einen Account an, du gibst an, welche Medien du konsumierst. Und Ground News hilft dir, aus deiner Bubble dann etwas zu entkommen. Wenn du zum Beispiel Medien liest, die eher politisch links sind, dann wird dir Ground.news anzeigen, was du dadurch alles nicht konsumierst, um dir ein bisschen die Möglichkeit zu geben, Dinge auch aus der anderen Perspektive zu sehen. Bin ich jemand, der eher liberale Sachen liest, dann sehe ich, was stand in den letzten Wochen so bei den Konservativen in den Medien. Und um ein tatsächlich informiertes Gesamtbild zu haben, finde ich, ist das keine schlechte Idee, weil man halt doch sehr schnell sich dazu verführen lässt, nur das zu glauben, was man selbst liest. Und es wird auch jede Seite bewertet nach, also es gibt bei jeder Seite eine Bewertung, wie hoch ist der Wahrheitsgehalt, wie reißerisch sind die Artikel geschrieben, ist es eher politisch links, politisch rechts.
Wer bewertet das?
Es wird, soweit ich weiß, KI-gestützt gemacht. Schau dir die About-Seite an, ist auf jeden Fall sehr, sehr, wie ich finde, sehr interessante Idee, sich das zumindest
auch gut,
mal so ein bisschen
was,
vor Augen zu führen.
Was dem Internet fehlt, ich finde nur die Gefahr darin lauert, wenn du denkst, dass eine Seite so neutral ist, dann vertraust du ihr noch viel mehr. Und wenn sie dann aber am Ende nicht neutral ist, ist sie viel gefährlicher.
Das ist immer gefährlich, ja.
Ne? Deswegen habe ich gefragt, wer das kontrolliert. Und auch eine AI ist natürlich immer so, du kannst eine sehr rechtsradikale AI generieren,
ja,
wenn du
natürlich,
die nur fütterst
natürlich.
Mit den Daten und andersrum genauso. Aber trotzdem gut, vielleicht du packst es, schickst mir einen Link, ne?
Ich pack's. Habe ich schon geschickt.
Hast du schon gemacht schon sogar. Nein, alles
gut. Was ist denn dein Pick of the
Ein
Week?
Pick of the Week ist passt zu unserem Thema heute, dem Schwerpunktthema, nämlich den Blick nach hinten so ein bisschen. Es ist das 8-Bit Radio. Es gibt ja ganz viele Radio-Apps, so Streamings und so weiter. Und beim 8-Bit Radio läuft tatsächlich 24/7 nur 8-Bit generierte Musik. Von damals, aber auch von aktuellen Künstlern erstellt und so weiter. Und das ist tatsächlich auf Dauer manchmal ein bisschen anstrengend und zeitweise auch arg schwer zu ertragen. Aber zwischendurch auch echt cool. Ich kann ja mal was anspielen. Achtung.
Da da fällt mir gerade noch zu dem Thema ein, weiß nicht, ob du die Fallout-Games jemals gespielt hast.
Ja, alle. Also nicht alle, doch sogar Fallout 76 habe ich sogar auch angefangen.
Aber Fallout 4 zum Beispiel gab es ja irrsinnig und auch Fallout 3 gute Radiostation.
Ja.
Und es gibt eine Fallout Radiostation inklusive der ganzen Moderationen und was und die Werbungen und was da so gelaufen ist, als Webseite. Ich muss schauen, wenn ich die finde, schicke ich dir den Link auch noch. Da kannst du dann quasi die ganze Zeit einfach nur so diese Musik
aus dem
Fallout gehen. Na bitte. Ich glaube, war sogar Fallout Radio oder so. Relativ simpel.
Radio Fallout FM, Radio Fallout 4, Classical und Diamond Radio. Das sind ja die zwei Stationen, die es quasi gab. Diamond war doch dann diese hetzerische Rebellen, dieser Rebellensender, die da irgendwas von dir wollten. War das nicht so?
Nee, Diamond war der aus Diamond City, glaube ich.
Ja, aber ich habe mich so verbucht als Rebellensender.
Ist ja auch egal, ist schon lange her.
Pack ich mit zu dem Radio-Ding als Zusatztipp noch. Lädt bei mir gerade. Ja, lustig, höre ich mir gleich auch noch an. So. Bei mir schlafen nämlich noch alle. Das ist der Vorteil einer frühen Folge. So, jetzt aber dein unnötiges, dein wichtiges Wissen für die Welt da draußen.
Nee, es ist absolut unnötig, aber es ist amüsant. Am Kopenhagener Flughafen gibt es auf der Landefläche einen Grünstreifen, einen ganz speziellen, wo das Betreten verboten ist an sich. Hast du eine Idee, wofür der sein könnte?
Der zieht die Vögel an, damit sie nicht in die Flugzeuge fliegen.
Gute Idee, nein. Es ist ein viel trivialerer Grund. Die Dänen haben ein Königshaus und wenn das Königshaus irgendwo hinfliegt, dann müssen vor dem Flug die königlichen Hunde nochmal ihre Notdurft verrichten dürfen. Dafür ist dieser spezielle Grünstreifen gedacht.
Ich bin mir nicht sicher, ob das stimmt.
Doch, das tut es tatsächlich.
Okay, ich bin übrigens in letzter Zeit ziemlich unentschlossen. Muss ich sagen, es liegt vielleicht am Alter, vielleicht aber auch an der Hitze. Also wenn ich ein japanischer Krieger wäre, ne, dann wäre ich ein Nunja. Ein Nunja.
Weißt du, willst du das nicht rausschneiden?
Nein, das bleibt drin.
Ach so,
das ist großartig.
Okay. Gut.
Oh Mann, ey. So.
Wir haben die Stunde wieder geknackt.
Aber diesmal
weißt du noch, als wir 30 Minuten machen wollten?
Ja, das weiß ich noch. Tom, nächste Woche machen wir es mal kurz, ne?
Right.